Mach es gesund. Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit.
Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Eine Frage vorweg an dich, liebe Hörerin, lieber Hörer. Wie alt möchtest du eigentlich werden? Also hast du da irgendeine Zahl im Kopf? Und die eigentlich wichtigere Frage, wie viele dieser Jahre möchtest du wirklich gesund leben? Beim Altern, da haben wir ja meistens gleich so Gedanken wie Falten, Schmerzen, Abbau. Aber Altern kann auch ganz anders sein. Wir haben dabei mehr in der Hand, als wir denken. Davon ist unser heutiger Gast überzeugt. Dr. Slaven Stekovic ist Molekularbiologe, Bestsellerautor und einer der führenden Forscher im Bereich der Langlebigkeit. Er sagt, nicht die Lebensspanne zählt, sondern die Gesundheitsspanne. Also was bestimmt unser Altern? Sind es die Gene oder ist es der Lebensstil? Was bringt Fasten wirklich? Das wird ja auch immer so als quasi Geheimwaffe gegen das Altern erwähnt. Und ja, wie bleibt man quasi jung, während man alt wird? Vielen Dank, lieber Slaven, dass wir heute hier bei dir in Wien in einem Büro, das aussieht wie ein wunderschönes Wohnzimmer, sein dürfen im Eterna Omix und du uns heute all diese Fragen quasi beantworten wirst.
Danke für die Einladung.
Du weißt natürlich, was es braucht, damit man gesund und alt werden kann. Und jetzt wollen wir gerne mal ein bisschen schauen, setzt du das auch im Alltag um? Ein kurzer Wordrap.
Der Health Check.
Gleich die schwierigste Frage. Grundsätzlich ja. Also ich setze mein Wissen schon um, weil sonst wäre es komplett nutzlos, das alles zu lernen, sich damit auseinandersetzen. Es ist auch eine Leidenschaft von mir, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, sie zu verstehen und dann auch zu testen und praktizieren. Allerdings muss ich auch betonen, dass ich es auch nicht hundertprozentig umsetze. Also ich habe auch Vorlieben zu gewissen Sachen, die ungesund sind. Und auch wenn ich öfter darüber rede, wie Alkohol ungesund sind, bin ich einer der Leute, die sich trotzdem entscheiden, ab und zu einen guten österreichischen Wein zu genießen oder manchmal auch kroatischen, wenn ich gerade zu Hause bin. Und natürlich in Maßen, so dass das Risiko, das ich dann zusätzlich dazu bekomme, trotzdem managebar ist und ich damit gut leben kann.
Das Glück oder wie glücklich man ist oder in welcher Gesellschaft man ist, trägt ja auch dazu bei, oder? Wie man altert, sage ich jetzt mal so salopp.
Richtig, also wir sehen es auch an manchen Beispielen also jetzt möchte ich nichts Schlimmes über den Kollegen erzählen, aber grundsätzlich Brian Johnson, der sich wirklich intensiv jeden Tag die ganze Zeit mit seiner Gesundheit auseinandersetzt. Natürlich kann er da seine Gesundheit optimieren, wenn er die richtigen Sachen praktiziert, aber erstens kommt das mit sehr hohen Kosten zusammen und zweitens braucht es wirklich sehr viel Disziplin und eigentlich den absoluten Fokus auf den gesunden Lebensstil, so dass das Leben dann gar nicht mehr so viel Spaß macht.
Ist, genau. Ich habe nur kurz ein paar Wordtrap-Fragen. Meine erste Mahlzeit heute.
Ich habe heute noch gar nichts gegessen.
Also,
wir werden das erst herausfinden irgendwann im Laufe des Tages.
Machst du das jeden Tag? Dass du
Nicht jeden Tag, aber ich habe schon regelmäßig Fastentage.
Meine letzte Sporteinheit?
War heute in der Früh schwimmen.
Mein Schlafpensum letzte Nacht?
Gestern ist mein Bruder wieder zurück aus Paris gekommen und wir haben lang gequatscht. Also würde ich sagen 6,5 Stunden, aber ich müsste in meinem Handy nachschauen.
Reicht es?
Es ist eher auf der kürzeren Seite, aber ja, also darf auch manchmal vorkommen.
Dann hast du es eh schon ein bisschen verraten, aber vielleicht erfahren wir noch Näheres. Das mache ich immer wieder, obwohl ich weiß, dass es den Alterungsprozess durchaus beschleunigen kann.
Den guten Olivin vom mittleren Baden trinke ich schon sehr gern.
Sehr gut. Was ist denn eigentlich so die größte Illusion, die wir über das Altern haben?
Altern ist erstens keine äußere Erscheinung, also es geht nicht um unsere Haare, unsere Haut, sondern auch um den Zustand unseres Körpers und unserer Organe. Dieses Mythos wird immer weniger präsent in der Bevölkerung, weil gerade Kollegen wie Brian Johnson, Peter Attia, Huberman und viele andere, auch meine Bücher tragen da auch was bei, zeigen und erwähnen das immer wieder, dass es eigentlich bei dem Anti-Aging, bei der Langlebigkeit darum geht, unsere innere Organe gesund und fit zu halten. Und in weiterer Folge sehen wir dann auch die äußeren Erscheinungen. Unser Hautbild wird besser, unsere Haare bei den Männern gerade, also bleiben dann länger am Kopf. Und das ist schon ein Mythos, das eigentlich langsam am Verschwinden ist, aber immer noch sehr präsent ist. Der größte Irrglaube ist aus meiner Sicht oder der am meisten Schaden verursacht, ist nämlich, dass wir nichts tun können. Nämlich Altern erstens passiert im Laufe unseres Lebens immer in einem gewissen Ausmaß. Also wenn ein 10-jähriges Kind sollte sich keine großen Gedanken über Alterungsprozesse machen und die Eltern auch nicht. Aber da kann man schon was beitragen. Aber ab dem 25. Lebensjahr sollte man schon was tun und man kann viel, viel tun. Also wir sehen es in Studien, dass mehr als 90% unserer Langlebigkeit durch unseren Lebensstil beeinflusst werden und nicht durch unsere Genetik. Und es ist nie zu früh und nie zu spät, damit zu beginnen. Also wir sind nicht dem Schicksal überlassen, sondern wir können wirklich vieles beeinflussen und das sollte man eher präventiv machen, so in den 20er, 30er, 40er Jahren eines Lebens und nicht erst dann, wenn die ersten Symptome, ersten schlimmeren Nebenerscheinungen der Alterungsprozesse schon auftreten.
Mhm. Du sagst also, wir haben viel selbst in der Hand, aber kennst du das, wenn jemand interviewt wird und dann gerade wenn das äußere Erscheinungsbild glauben lässt, dass auch das Innere jung geblieben ist und die bekommen die Frage, ja, was machen sie denn? Und die Antwort ist fast immer, oh, ich habe gute Gene. Ja, aber das kann ja dann eigentlich gar nicht stimmen, weil ja der größere Teil...
Man kann gute Gene haben. Also es gibt gute Gene, aber die sind gar nicht so ausschlaggebend, wie man glauben würde. Also gute Gene helfen uns schon viel, um leichter gewisse schlechte Lebensentscheidungen zu überstehen, beziehungsweise, dass wenn wir gute Sachen machen, die Effekte stärker sind. Zum Beispiel gibt es ein Gen, das dafür verantwortlich ist, dass Herzrisiko höher wird, also Lipoprotein A, LPA. Das wird einmal im Leben gemessen, also das kann man auch beim Arzt beziehungsweise beim normalen Blutbild auch dazu machen. Und wenn man eine bestimmte Variante von diesem LPA hat, wenn diese genetische Variante vorhanden ist, dann steigt das Herz-Kreislauf-Risiko oder Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen enorm. Das heißt nicht, dass man diese Art Erkrankungen bekommen wird, aber das bedeutet, dass wir unsere Cholesterinwerte, Triglyceridwerte, unseren Blutdruck gut unter Kontrolle halten müssen, damit diese negativen Effekte nicht auftreten. LPA hat allerdings auch Vorteile, weil zum Beispiel bei Verletzungen heilen unsere Wunden viel schneller, weil es in den Zeiten von Sammler und Jäger, gerade bei den Jäger, sehr wichtig war, weil da hat man sich öfters verletzt. Meine Vorfahren, die haben eher Kirschen gesammelt, also wir waren keine Jäger, haben dieses LPA-Gen nicht, beziehungsweise diese Variante. Somit also habe ich nicht so hohes Herz-Kreislauf-Risiko wie manche andere Menschen. Aber auch wenn man diese Variante hat, ist man dem Schicksal nicht ausgeliefert, sondern es heißt, gewisse Lebensstilentscheidungen haben größeren Effekt auf mich als auf die anderen Menschen. Und deswegen kann die gute Genetik schon was ausmachen, weil plötzlich kann ich gewisse Sachen besser aushalten als der Rest. Oder schlechte Genetik in dem Fall, ich bin verletzlicher gegen gewisse Umgebungseinflüsse. Und eine super spannende Studie von vor drei Monaten ist sie rausgekommen, konnte zeigen, dass die Menschen mit den schlechtesten Genen, was auch immer das heißt, also da gibt's eine mathematische Formel, da kann man die Risiken dann ausrechnen. Die Menschen mit den höchsten Risiken können 60% dieser Risiken loswerden und eigentlich gleich wie der Durchschnittsmensch leben, wenn sie die richtigen Lebensstilentscheidungen treffen, trotz der schlechten Genetik. Und das ist für einer der ultimativen Beweise, dass eigentlich wir auf unseren Lebensstil achten sollten, was wir essen, was wir trinken, wie wir schlafen, wie wir uns bewegen, wie wir zu uns selbst, aber auch zu den anderen Menschen sind.
Und heißt ja eigentlich auch, oder, dass jener, die mit guten Genen gesegnet sind, wenn die auch diese Tipps für den Lebensstil einhalten, können sie es ja nochmal verbessern oder haben die quasi den Freischein für einen ungesunden Lebensstil?
Einen Freischein, eine Out-of-Jail-Card wie in Monopoly gibt es bei heiler Langlebigkeit nicht. Wir können immer mehr, das Optimum unserer Performance kann man schon erreichen. Die Frage ist, ob man das so überhaupt will, weil man zahlt immer einen Preis. Es gibt nicht sowas wie ein Free Lunch. Somit auch mit den guten Genen heißt es, vielleicht muss ich dann nicht 150 Minuten oder mehr in der Woche trainieren, sondern vielleicht sind es 120 oder 100 Minuten. Das ändert schon etwas. Das ist vielleicht eine Session im Fitness Center. Aber andererseits müssen wir uns trotzdem an den gesunden Lebensstil halten.
Und bei diesen alltäglichen Entscheidungen, die quasi beeinflussen, wie wir altern, welche treffen wir denn da oft unbewusst, die das negativ bewirken?
Viele und viele davon jeden Tag.
Zum Beispiel?
Was ist das Erste, was du machst, wenn du in der Früh aufwachst? Du nimmst höchstwahrscheinlich dein Handy, wenn die meisten Menschen sind.
Ich habe deine Bücher gelesen.
Gut so. Also zum Beispiel so eine Entscheidung ist eine, die sehr viele Menschen treffen, nämlich gleich das Handy nehmen, was dazu führt, dass unser Gehirn sofort das Blaulicht bekommt, das im Laufe des Tages erst vorkommen sollte. Somit verändern wir die Chemie in unserem Gehirn und die Schlafregulation. Und das ist schon der erste falsche Schritt. Also eine halbe Stunde sollte man zumindest abwarten, bis man wirklich irgendeinen Bildschirm anschaut in der Früh. Für viele heutzutage ist es eine sehr große Herausforderung. Unsere Ernährung, was wir essen. Also man muss nicht vegetarisch leben, aber 5 Portionen Obst und Gemüse pro Tag sollten schon sein. 5 Portionen sind gar nicht so wenig, wenn man sich als Omnivore, Allfresser, ernährt. Für Vegetarier ist es überhaupt kein Problem, weil Vegetarier und Veganer essen nur Pflanzen. Aber für Menschen, die Fleisch fressen, oft essen wir dann fast nur Fleisch und irgendwelche Kohlenhydrate. Also da gibt es auch einige Entscheidungen. Was will ich essen? Esse ich einen Salat? Esse ich Obst in der Früh? Oder wird es ein Wurstbrot oder Käsebrot oder sowas? Bewegung ist ein großes Thema. Nehme ich den Lift oder gehe ich die Treppe rauf? Gehe ich spazieren oder fahre ich mit dem Bus, Auto und so weiter und so fort? Aber auch eine stille Entscheidung, die wir jeden Tag treffen, sind auch die Menschen, die uns umgeben, weil wir werden zu den Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen und die können sowohl positive als auch negative Einflüsse auf uns haben. Und der Mensch, mit dem wir die meiste Zeit verbringen, nämlich wir selbst, unsere Beziehung zu uns selbst, ist auch ein wirklich sehr großes Thema, das in der Langlebigkeitsforschung immer präsenter wird, wenn es zum Beispiel Sinnessuche geht, wenn es darum geht, Liebe nicht nur anderen, sondern sich selbst zu zeigen, richtige Einschätzung von einem selbst, Umgang mit Emotionen und so weiter.
Also wir können viele Entscheidungen treffen. Ein Kapitel deines Buches Jung bleiben, alt werden heißt Schlüsselfiguren im Alterungsprozess, die Proteine. Und jetzt hast du schon angesprochen, dass man quasi 5 Portionen Obst und Gemüse essen soll. Aber wie ist denn das jetzt mit den Proteinen? Muss ich jetzt tagtäglich Proteinshakes zu mir nehmen, damit ich das erfüllen kann?
Wir haben vor kurzem begonnen, einen Podcast selber aufzunehmen mit demselben Titel wie mein Buch Jung bleiben, alt werden. Und eine der Folgen, die rauskommen werden, sprich genau über dieses Thema, nämlich Proteine. Proteine gibt es in der Ernährung, also Eiweiße, die wir zum Beispiel durch Fleisch oder Bohnen und bohnenähnliche Gemüsesorten zu uns nehmen. Aber es gibt auch Proteine, und das sind eigentlich dieselben, nur in unserem Körper, die verschiedene Funktionen in der Zelle übernehmen. Also wenn wir von den Schlüsselfiguren bei den Alterungsprozessen reden, dann reden wir eigentlich von unseren eigenen Proteinen in unseren Zellen. Unsere Gene, das sind 20.000 bis 30.000 Genvarianten, verschiedene Gene in unseren Zellen, die in jeder Zelle gleich sind. Also das sind die Blueprints, Anweisungen, wie man Maschinen in unseren Zellen aufbaut. Diese Maschinen, die fertigen Maschinen, sind die Proteine. Sind von den 20.000, 30.000 Anleitungen sind es über 300.000 Proteine in unseren Zellen. Und die können verschiedenste Rollen haben. Die können strukturelle Proteine sein, die dafür sorgen, dass unsere Zelle intakt bleibt, dass gewisse Sachen miteinander verknüpft sind. Zum Beispiel Zellen in unserem Darm sollten nicht irgendwelche Moleküle und Bakterien und das Essen zwischen den Zellen durchlassen. Also müssen die Zellen wirklich sehr eng aneinander sein. Dafür sorgen dann Proteinwechselwirkungen, also Proteine, die einander so eng binden können, dass dann nichts mehr durchkommt. Außer es wird kontrolliert durch die Zelle und freigelassen, so wie Zollamt funktioniert. Andererseits aber gibt es auch Enzyme zum Beispiel, die auch Proteine sind, die verschiedenste chemische Prozesse in unseren Zellen steuern können, sei es Alkoholabbau zum Beispiel. Also wenn wir Alkohol trinken, wird dieses Alkohol abgebaut und aus dem Körper ausgeschieden, weil es eigentlich schädlich für uns ist. Oder Verarbeitung von Zucker, um Energie zu produzieren, wenn wir was essen. Oder aber auch Anpassungen an unsere Umgebung. Wenn wir unsere Muskeln verletzen beim Training, müssen diese Muskeln dann wieder regenerieren. Und das erledigen auch unsere Proteine. Sie steuern unsere Biologie. Wenn es darum geht, Proteine zu sich zu nehmen, damit mehr produziert wird, ja, wir sehen immer mehr, dass die Menschen weniger Proteine zu uns nehmen, beziehungsweise hochqualitative Proteine zu sich nehmen. Und eine der Antworten darauf ist natürlich, Proteinshakes und Ähnliches zu nehmen. Wobei, da möchte ich auch betonen, dass für die meisten Menschen es gar nicht notwendig ist, Proteinshakes zu nehmen, sondern eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu sich zu nehmen. Proteingetränke, zusätzliche Proteinpulver brauchen Menschen, die eher Muskel aufbauen wollen, beziehungsweise die professionelle Athleten sind, die gar nicht so viel dann hineinbekommen können, wie sie brauchen würden. Wir Normalsterblichen können uns natürlich mit diesen Mitteln helfen, aber da kommt dann auch ein Preis dazu, nämlich das, was die Studien zeigen, ist, dass durch die langjährige Verwendung von Proteinshakes und Proteinpulver unser Körper teilweise verlernt, Proteine aus der Nahrung zu isolieren, abzubauen und selbst zu verwenden. Und das führt dazu, dass die Menschen, die lange Proteinpulver genommen haben, im höheren Alter, wenn sie 70, 80 sind, viel schneller Muskel abbauen als diejenigen, die über den natürlichen Weg ihre Muskeln aufgebaut haben.
Nimmst du selber Proteinshakes?
Selten. Also meistens in 2- bis 3-monatigen Phasen, also einmal im Jahr, wenn es wirklich darum geht, Muskel aufzubauen. Lang andauernde Einnahme von Proteinshakes ist aus meiner Sicht nicht wirklich empfehlenswert.
Mhm. Welche, sagen wir, 3 Longevity-Faktoren sind denn wissenschaftlich deiner Meinung nach am besten belegt? Wir sind immerhin hier in der Langlebigkeitsklinik. Du weißt Bescheid.
Das, was wir immer mehr, wofür wir immer mehr Bestätigungen bekommen, ist nämlich, dass die Langlebigkeit eigentlich eine Personalisierungsgeschichte ist. Ich muss wissen, welche Schwachstellen mein Körper hat. Und das ist nicht nur die Genetik, sondern großteils Analyse von unserem Lebensstil und der Funktion unserer Proteine und auch traditionellen klinischen Biomarker, die uns erlaubt zu sehen, wo sind die Schwachstellen, um diese Gehirn behandelt. Jedes Mal, wenn wir in unsere Biologie eingreifen, das ist wie ein Spinnennetz, irgendwo bewegen wir ein kleines bisschen etwas und ganz am anderen Ende verschiebt sich etwas, was davor in Balance war und jetzt aus der Balance rausgeraten ist. Und deswegen bin ich ein großer Freund von möglichst wenigen Eingriffen mit dem möglichst hohen Impact auf die Gesundheit. Das, was für die Allgemeinheit allerdings gilt, ist nämlich, die meisten Menschen in unserer Breite, geografischen Breite, haben ein Problem mit den Vitamin-D-Konzentrationen im Blut, im Körper, gerade in den Wintermonaten. Und das, was die Wissenschaft sehr gut belegt, ist nämlich Vitamin-D-Supplementation, gerade in den Wintermonaten, macht für die meisten Menschen einen Sinn. Und hängt sehr stark dann mit der Funktion des Immunsystems und auch generellen Gesundheit zusammen. Der zweite Punkt ist die Bewegung, also etwas, was wir schon seit Jahrzehnten hören, nämlich Bewegung tut uns gut, Muskeln zu trainieren, also Muskeln aufzubauen, aber auch den Körper, Gelenke aktiv zu halten, ist wichtig. Und da sehen wir, dass eigentlich 10.000 Schritte und mehr ein gesundes Maß für die Bewegung sind. Allerdings, dass sich die Menschen so wenig heutzutage bewegen, dass auch die 3.000 Schritte uns helfen, besser als der Durchschnitt zu sein. Und 3.000 Schritte sind gar nichts. Also wenn wir auf unseren Handys schauen, wie viele Schritte wir machen, bleiben die meisten von uns erschrocken, weil es so wenige sind. Und das Dritte, was ich betonen würde, weil ich habe meine Karriere als Langlebigkeitsforscher in der Fastenbiologie begonnen, ist nämlich auch dieser Irrglaube, dass wir 5 Mahlzeiten oder mehr am Tag brauchen, nämlich nicht nur die Qualität und die Menge, die Quantität der Nahrung sind ausschlaggebend für eine gesunde Ernährung, sondern auch das Timing. Und sei es Dinner Canceling, verschiedene Fastenformen, 16-8 oder Alternate Day Fasting, also man an einem Tag isst, an anderen Tag fastet und diese Zyklen wiederholt, die zeigen bei den meisten Menschen positive Auswirkungen, nicht nur was die Körpergewichtskontrolle betrifft, sondern auch weit darüber hinausgehen, zum Beispiel die Herzgesundheit wird besser, Demenzrisiko sinkt rapide, wenn man regelmäßig fastet und viele andere Sachen.
Über das Fasten hast du in deinem Buch Der Jungzelleneffekt ganz, ganz viel geschrieben. 2018 ist das erschienen und das beleuchtet quasi auch die Effekte der Autophagie. Und das Fasten ist ja, oder dieses Intervallfasten ist ja fast eigentlich zu einem großen Trend geworden. Aber gibt es da in der Zwischenzeit wieder neue Erkenntnisse des Fastens, die manches vielleicht widerlegen?
Seit 2018 ist einiges dazugekommen. Wir wissen mittlerweile auch, bei welchen Personen es gar nicht so toll ist, zu fasten, beziehungsweise welche Fastenformen besser für welche Personen geeignet sind. Also eines meiner Lieblingsergebnisse aus den vergangenen Jahren, weil ich selber deswegen viele Kopfschmerzen hatte, ist nämlich das, was wir in unseren Studien, damals, als ich noch an der Karl-Franzens-Universität in Graz war, das, was wir in unseren Studien gesehen haben, ist nämlich, dass Fasten zu einer Blutdrucksenkung führt. Gerade systolischer Blutdruck, der mehr vom Lebensstil abhängig ist, wird reduziert. Und das ist sogar in einem Ausmaß, das wir eher von Blutdruckmedikamenten kennen. Also Fasten kann da wirklich auch mit den besten Technologien, die wir heutzutage haben, mithalten. Nicht immer, aber bei gewissen Sachen schon. Und wir haben in unseren Studien, aber auch in vielen anderen gesehen, 20-25% der Probanden, der Teilnehmer in der Studie, sprechen auf das Fasten nicht so an wie der Rest, nämlich sie erleben diese Blutdrucksenkung nicht. Und das hat unsere Daten immer etwas schlechter gemacht, als sie wirklich waren, aber trotzdem hat man die Effekte gesehen. Und vor wenigen Jahren wurde dann auch die Studie veröffentlicht, die das zum größten Teil erklären konnte, nämlich die Zusammensetzung unseres Mikrobioms, also die Bakterien, die in unserem Darm leben, entscheiden darüber, ob wir auf das Fasten mit der Blutdrucksenkung antworten oder nicht. Das heißt, unser inneres Leben, die Bakterien, die in unserem Darm leben, unser Mikrobiom, entscheidet darüber, ob wir positive Effekte haben oder nicht. Und das Mikrobiom kann man im Voraus analysieren und sehen, ob die richtigen Bakterien vorhanden sind, dass man, gerade wenn es zum Beispiel in der klinischen Praxis umgesetzt wird, können wir schon vorher wissen, ob das Fasten bei einer jeweiligen Person funktionieren wird oder nicht, wenn es um Blutdrucksenkung geht. Aber das geht auch weit darüber hinaus, nämlich man kann auch mit gewissen Therapien, also Präbiotika oder Probiotika-Anwendungen vor dem Fasten aus einem Non-Responder, aus einer Person, die auf das Fasten nicht antwortet, eine antwortende Person machen, nämlich einen Responder, was super toll ist, weil da kann man gerade diesen 20-25% der Menschen auch helfen.
Mhm. Und weil du gesagt hast, es ist nicht für alle gleich gut oder hat es die gleiche Wirkung, gerade Menschen, die vielleicht einen niedrigen Blutdruck haben, Sollten die das dann vielleicht lassen, weil du sagst, es senkt ja den Blutdruck?
Lassen nicht, aber dann sind weniger drastische Fastenformen eher zu empfehlen. Also gerade bei den Personen mit niedrigem Blutdruck sehen wir immer wieder, dass sie schon Probleme mit den Fastenperioden von 20, 24 Stunden oder sogar länger haben. Und gerade deswegen empfiehlt sich bei diesen Personen eher auf kürzere Fastenperioden zu setzen, in 14 Stunden, oder auf eine niedrigkalorische Diät runterzugehen, also dass man nicht hundertprozentig auf das Essen verzichtet, sondern dass immer wieder ein bisschen was eingenommen wird, aber dann im hypokalorischen Bereich.
Mhm. Gibt es eigentlich auch einen Gesundheitstrend, den du irgendwie kritisch siehst?
Viele, viele. Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der viele neue Sachen, viele neue Innovationen umgesetzt werden und wir lernen jeden Tag mehr darüber, was sie wirklich machen und wie sicher oder wie effizient sie sind. Ich bin ein großer Befürworter von Personalisierung in der Medizin und nicht nur, wenn es um die Heilung geht, sondern auch um die Prävention. Wir können wirklich heutzutage einiges messen, einiges analysieren. Gerade die neuen KI-Systeme helfen uns da extrem. Und wir arbeiten mit diesen Systemen in der Forschung schon seit über 10 Jahren. Und auch in der Praxis, ich habe das gerade durch meine Unternehmen auch immer mehr und mehr verwendet und umgesetzt. Und da sehen wir auch, wie Menschen durch Anwendungen neuer Systeme sogar ihre Gesundheit zerstören, sei es Anwendungen von Nahrungsergänzungsmitteln wirklich haufenweise, also wo 10, 20, 30 verschiedene Kapseln jeden Tag konsumiert werden oder zum Beispiel durch Behandlungen, die sehr, sehr fragwürdig sind. Eine spezifische Technologie würde ich jetzt nicht unbedingt oder einen spezifischen Trend würde ich nicht unbedingt nennen, aber gerade dieser Fokus auf äußere Erscheinung ist ein wichtiger zum Beispiel, aber wenn es um Langlebigkeit geht, sollten wir uns trotzdem überlegen, was passiert mit uns in 10, 20, 30 Jahren und wie können wir eigentlich unsere Gesundheit schützen, weil so können wir wirklich nachhaltige Effekte erzielen.
Es ist natürlich auch schwierig, wenn man dann quasi in der Werbung sieht, es gibt wieder ein neues Präparat, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Spermidin, und das ist jetzt die Wunderpille und wenn man das einwirft, dann kann man ganz viel dazu beitragen, dass man gesund altert. Wie kann man denn da jetzt erkennen, tut mir das gut oder nicht? Sind wir dazu sehr beeinflusst, auch medial? Wie kann man da einen Durchblick finden in diesem Dschungel?
Am besten sollte man sich einen Experten zuholen. Ganz ehrlich, weil heutzutage also sehen wir, jeder äußert seine Meinung und behandelt sie als Fakten, wobei wir eigentlich von Meinungen reden, die richtig oder falsch sein können. Die meisten Menschen haben das Wissen nicht, um alle diese Sachen wirklich zu verstehen und kritisch zu evaluieren. Wenn mein Auto kaputt ist, dann bringe ich den auch zu einem Experten, weil ich kann damit nichts anfangen. Ich bin ein Wissenschaftler und ein Hobbymusiker. Mit Autos kann ich nichts.
Und Schiffskapitän neuerdings.
Und Schiffskapitän mittlerweile. Also Schiffsmotoren kann ich mittlerweile ein bisschen reparieren. Aber genau darum geht es eigentlich mit den Experten, also gerade mit den Ärzten, Ernährungsberater, Diätologen, wenn es um Ernährung geht, mit Personal Trainers, Physiotherapeuten, Rücksprache halten, was man wirklich macht und ob das wirklich Sinn macht.
Du bist ja selbst auch Gründer, Berater und Investor in mehreren Life Science und Green Tech Unternehmen und mit zum Beispiel der Longevity Labs hast du Spermidin als Longevity Supplement auf den Markt gebracht. Ja. Und eben, ich habe es eh schon kurz erwähnt, wenn man sich das liest, was es mit einem macht, denkt man sich, wow, man braucht eigentlich nichts anderes mehr als Spermidin. Ist es tatsächlich so eine Wunderpille?
Mittlerweile wissen wir auch, dass es nicht wirklich alles macht, beziehungsweise dass es nicht für jeden geeignet ist. Und das ist gleich wie mit vielen anderen Sachen. Nicht jeder profitiert davon, weil das, was Spermidin macht, ist nämlich Autophagie einzuschalten, diesen Zellen-Recycling-Prozess, der auch durch das Fasten eingeschaltet wird. Autophagie ist meistens gut für unseren Körper, aber ist oft nicht das, was unser Körper wirklich braucht, weil es andere, wichtigere Baustellen in der Biologie gibt. Und auch bei gewissen Personen kann sie sogar auch schlechte Auswirkungen haben. Also das sehen wir immer wieder, dass zum Beispiel Krebszellen im späten Stadium gerade auf diese Autophagie zugreifen, um das umgebende Gewebe zu zerstören und sich selbst dann damit zu futtern. Also da kann das sogar auch negative Folgen haben. Gerade deswegen ist es auch so wichtig, nicht nur beim Spermidin, sondern bei vielen anderen Präparaten, wirklich Rücksprache mit den Ärzten und mit den Experten zu halten. Biologie ist sehr komplex, Alterungsbiologie. Also wir reden von der Alterung, als ob es die eine Sache wäre, aber eigentlich ist es ein Sammelbegriff, das sehr viele verschiedene biologische Prozesse in sich beinhaltet, die alle dieselbe Folge haben, nämlich Verlust der Funktion in unserem Körper. Und diese verschiedenen Aspekte können nicht mit einer Substanz, einer Behandlung verändert werden, sondern wir müssen eigentlich verstehen, was ist verschoben. Ist es mitochondrielle Funktion, ist es die Autophagie, epigenetische Regulation oder zum Beispiel unsere DNA, die auseinanderfällt, die wir dann behandeln müssen. Und erst wenn wir das wissen, können wir dann die richtigen Entscheidungen treffen, nämlich welche Substanzen, welche Eingriffe helfen uns wirklich, länger gesund zu bleiben.
Wie lange sind wir da entfernt von diesem Wissen?
Heutzutage kann man das schon praktizieren. Ich würde es mir wünschen, wir könnten das billiger und schneller machen, aber da stoßen wir an die technologischen Grenzen immer noch. Aber ich sehe jetzt schon die ersten großen Fortschritte in diesem Bereich und glaube, dass wir in 10 bis 20 Jahren eigentlich schon in dem leistbaren Bereich sein werden für diese Technologien, dass sich der Großteil der Menschen das leisten könnte.
Was würde das aktuell kosten, wenn man das als Privatperson machen möchte?
Es hängt von den Technologien ab, die man da einsetzt und wie sehr man in die Tiefe geht, aber wir sprechen schon von mehreren zigtausend Euro.
Was wäre denn, denkst du, so der größte Gamechanger in der Langlebigkeitsforschung der nächsten 10 Jahre?
Der größte Gamechanger? Ich bin ein großer Fan von Stammzelltechnologien, weil ich in der Stammzellforschung sehr viele spannende Anwendungen sehe, die auch bei den Tieren mittlerweile erfolgreich getestet wurden. Allerdings muss man sagen, dass gerade die Stammzelltherapie für die meisten Erkrankungen immer noch in Kinderschuhen ist und nicht wirklich sinnvoll angewendet werden kann in der Klinik. Und zur Prävention, was wir auch immer wieder am Markt sehen, gibt es aus meiner Sicht noch weniger vertrauenswürdige Ergebnisse. Deswegen sehe ich da auch Notwendigkeit für große Vorsicht bei der Anwendung dieser Technologien. Nichtsdestotrotz, mit der Geschwindigkeit, mit der wir uns in dem Forschungsbereich bewegen, würde ich schon erwarten, dass wir in den kommenden Jahren, spätestens in einem Jahrzehnt, schon die lebensverändernden Technologien für Gelenke, für Muskeln, vielleicht sogar auch für neurodegenerative Erkrankungen finden werden.
Jetzt musst du uns mal erklären, wie du überhaupt diese Leidenschaft für das Thema gewonnen hast. Du warst ja noch unter 30 natürlich, als du auf die Forbes 30 Under 30 Liste gekommen bist. Was treibt denn so einen jungen Menschen an, sich mit dem Altern, mit dem Alterungsprozess, mit der Langlebigkeit zu beschäftigen?
Meine persönliche Geschichte, den persönlichen Bezug dazu beschreibe ich in meinem ersten Buch, nämlich der Einfluss von meiner Oma und Uroma und generell Frauen in meiner Familie, die sehr langlebig sind. Wir, die Männer in der Familie, haben nicht dieses glückliche Schicksal, zumindest noch nicht. Also ich bin da, um das Gegenteil zu beweisen. Genau. Das ist eigentlich die persönliche, emotionale Motivation. Aber es gibt auch eine sehr starke intellektuelle Motivation, nämlich der menschliche Körper ist ein Wunder der Natur. Und je tiefer ich in die Materie reingehe und je mehr wir über dieses Thema herausfinden, wie unser Körper funktioniert, umso faszinierender ist das Thema für mich geworden. Wir sehen sehr komplexe Zusammenhänge, die aber so simpel gelöst werden, dass man sich manchmal fragt, wie ist das überhaupt möglich? Und es ist ja alles so offensichtlich, aber bis man zu dem Punkt kommt, ist man die ganze Zeit verwirrt. Das ist wahrscheinlich irgendeine Form von intellektuellen Sadomasochismus, das ich da betreibe. Aber gerade dieses endlose Loch der menschlichen Biologie, der Langlebigkeit, ist das, was mich fasziniert. Das, was für unendliche, aufregende Gespräche mit Kollegen, aber auch mit Menschen aus anderen Sparten sorgt, weil es ist etwas, was uns alle betrifft. Es ist etwas, wo wir einen großen Impact auf die Gesellschaft und auf die Zukunft der Menschen haben können und ich freue mich, ein Teil davon sein zu dürfen.
Die letzte Frage, bevor wir zu unserem Mythencheck kommen. Wie alt möchtest du denn werden?
Ich habe immer wieder gesagt 115, weil das ist so knapp an die oberste Grenze von 120, 130. Aber seitdem es diese überzeugenden Ergebnisse zum Alkoholkonsum gibt, sage ich, 105 Jahre ist
auch gut.
Ist auch okay. 10 Jahre für den guten österreichischen Wein schenke ich gerne.
Ja, ist es wert, denkst du. Ja, schön. So, jetzt habe ich noch ein paar Mythen mitgebracht, die so im Internet herumkursieren zum Thema Fasten und zum Thema Langlebigkeit.
Der Faktencheck. Fakt oder Fake? Gesundheitsmythen aufgedeckt.
Fasten bedeutet verzichten.
Ja. Ja, geistig und körperlich. Und das ist nämlich das Spannende. Also das Lernen von Verzicht gerade in einer materialistischen Welt ist etwas, woraus wir viel lernen können und auch positive Effekte auf unsere Biologie haben.
Fasten verlangsamt den Stoffwechsel.
Also über längeren Zeitraum, ja. Das ist das, was wir tatsächlich sehen, was dann dazu, also unser Körper reagiert darauf, auf die Knappheit der Nahrung und verlangsamt den Stoffwechsel, was bei manchen Personen nicht sehr gut ist, weil man will ja vielleicht abnehmen und da braucht der Körper jetzt noch weniger Kalorien als davor. Aber grundsätzlich ist es ein Effekt des Fastens, das wir immer wieder sehen, gerade wenn es um längere Eingriffe geht.
Aber das heißt, der Stoffwechsel kann dann wieder, kann sich wieder
aufbauen, ja.
Aufbauen, aber das dauert.
Mhm. Genau. Also das kann man auch machen mit zum Beispiel zusätzlichem Training. Dazu dann braucht der Körper zusätzliche Energie. Auch unkontrolliertes Fasten. Also wenn wir einfach sehr sporadisch fasten und bis an die Extreme gehen, sorgt dafür, dass unser Stoffwechsel deutlich verlangsamt wird. Wenn das durch Experten begleitet wird, kann man das großteils vermeiden.
Mhm. Fasten ist keine gute Idee in den Wechseljahren.
Wir kriegen immer mehr und mehr Ergebnisse, die wirklich zeigen, dass gerade in den Wechseljahren, aber auch generell auch bei Frauen, Fasten, Diäten oder Fasteneingriffe doch auch negative Effekte haben können in Abhängigkeit von Hormonstoffwechsel beziehungsweise Hormonhaushalt. Und gerade deswegen, wenn es um die Wechseljahre geht, sind wir mittlerweile auch nicht alle so sehr sicher, ob man und wie man fasten sollte.
Vegetarier leben länger?
Eine sehr umstrittene Frage. Da ist die Frage, mit wem vergleichen wir länger als wer. Nämlich, wenn wir uns zum Beispiel einen Durchschnittsallfresser anschauen, im Vergleich zu den Vegetariern unter den Menschen, dann sehen wir, dass die Vegetarier doch etwas gesünder sind. Also auch wenn sie nicht länger leben, haben sie gesünderes Leben. Aber in diesen Allfresser sind viele Menschen, die wirklich nur irgendwas essen. Wenn wir uns aber die Personen anschauen, die Allfresser sind und ihre 5 Portionen Obst und Gemüse zu sich nehmen und sich gut ernähren, dann sehen wir, dass diese Menschen besser abschneiden als die Vegetarier. Aber wenn man sich nicht sehr bemühen möchte, dann vegetarische Diät ist doch zu empfehlen.
Und täglich 10.000 Schritte gehen ist das Wichtigste für ein langes Leben.
Jetzt hast du meinen Schmerzpunkt getroffen. Grundsätzlich, also ist es sehr schwierig zu sagen, was das Wichtigste ist, weil alles ist wichtig. Da, wo die meisten Menschen einen Fehler machen, ist nämlich die Bewegung und die Ernährung. Und diese 10.000 Schritte werden immer schwerer und schwerer zu erreichen, weil auch wenn wir Sport treiben, also viele von meinen Freunden, die behaupten, ein aktives Leben zu führen, bewegen sich nicht jeden Tag und regelmäßig. Also bei denen fehlen diese 10.000 Schritte. Dafür sind es 3 Sessions in der im Gym. Und gerade deswegen würde ich eher sagen, ja, 10.000 Schritte sind schon sehr wichtig. Also die wichtigste Sache nicht, aber sehr wichtig.
Ich habe 6.000 bis jetzt, aber das kann ich noch hinkriegen.
Das kriegen wir
noch nicht spät. Genau. Ganz zum Schluss, lieber Slaven, bitte ich dich noch um dein Rezept, das du uns mitgibst, also wo du uns einfach kurz erzählst, was können wir vielleicht gleich heute noch umsetzen, damit wir was Positives zum gesunden Altern beitragen.
Das Rezept.
Das Erste ist, man soll was tun. Also jeder von uns kann etwas tun, jeder von uns kann etwas tun für unsere Gesundheit. Und gerade deswegen sollte man sich dazu ein bisschen Gedanken machen und sich überlegen, was sind die Sachen, die low-hanging fruit sind, was sind die Sachen, die ich eher leicht umsetzen kann. Nicht sofort das größte Problem behandeln, die schwierigste Aufgabe auf sich nehmen, sondern eigentlich eher die kleinen Sachen dafür konsequent umsetzen. Wenn es darum geht, welche Eingriffe am besten sind, würde ich eigentlich eher die Basics erwähnen. Die Basics sind das Wichtigste, nämlich ausgewogene Ernährung, darauf achten, dass man regelmäßig Obst und Gemüse zu sich nimmt. Auch wenn es ein Apfel ist oder was auch immer, ein Salat, einfach mal die Gewohnheit entwickeln. Bewegung ist auch ganz was Wichtiges. Also es gibt nichts Besseres für die Herzgesundheit, als mit einem Hund spazieren zu gehen, auch wenn der Hund nicht dir gehört, also eine Stunde lang aber gegen deinem Hund nachzurennen.
Was ist, wenn ich Angst habe vor Hunden? Wirkt sich das auch wieder negativ aus? Der Stress?
Ja. Ich habe einmal in Kroatien eine Dame gesehen, die mit einem Schwein in der Stadt spazieren war. Also,
oh, keine Ahnung, nehme ich ein Schwein.
Ja, wo finde ich meine? Ja, nicht sehr hilfreich, aber. Aber die Bewegung ist was Wichtiges. Also sind es die 10-minütigen Naturwalks oder Girlwalks, wie auch immer diese Trends mittlerweile auf Instagram genannt werden. Oder spazieren mit dem Partner, Partnerin oder auch Podcast hören, indem man in einem Park spazieren geht. All diese Sachen sind leicht umzusetzen und brauchen nur ein bisschen Konsequenz und Bewusstsein und ein bisschen einen Willen. Aber genau dafür sind wir da. Wir haben unser ganzes Leben, um das zu lernen und zu praktizieren.
Klingt eigentlich so einfach. Machen wir es einfach, oder? So wie wir ja heißen, mach es.
Genau darum geht es. Mach es. Also wir sind alle Macher, Macherinnen und genau, also sei es die Arbeit, sei es unser persönliches Leben, Freunde, Familie, sei es unsere Gesundheit. Wir müssen einfach die Sachen machen.
Vielen Dank für deine Zeit. Und ich habe dir vorhin schon gesagt, ich habe so viele Fragen an dich. Ich bräuchte 10 Folgen mit dir. Aber zumindest eine zweite werden wir irgendwann noch aufnehmen. Vielleicht auf deinem Schiff, wie du uns schon verraten hast. Oder mal bei einem Live-Podcast. Wo auch immer. Würde mich sehr freuen, wenn du wieder mal bei uns zu Gast bist. Dankeschön.
Danke dir und ich freue mich schon drauf.